China, Deutschlands großer und systematischer Rivale, und wie steht es aktuell um unsere Beziehungen zu den Chinesen? Darüber wollen wir heute mit einem Asien-Experten sprechen, Dr. Pattberg. Wie steht es eigentlich um Ihren Social Credit Score?
Social Credit Score, was soll das sein? Die haben das erfunden. Nein, das sind große Übertreibungen, das ist erfunden.
Das wird ein sehr, sehr spannendes Interview. Ich sage, los geht's. Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf. Das ist ein weiteres Interview der HKCM. Heute im Gespräch mit Herrn Dr. Pattberg. Herr Dr. Pattberg, ich möchte Sie mal ganz kurz vorstellen. Sie sind ein Ostasien-Philosoph und Kulturkritiker und haben Philosophie, Geschichte, Sanskrit, Indisch sowie den Buddhismus studiert. Unter anderem in Edinburgh, Harvard, Shanghai, Peking und Tokio. Sie haben hunderte Artikel mit China-Bezug geschrieben, darunter in der Asia Times, der New Daily Times, der Independent Australia, The Telegraph, The Korea Herald, Japan Today, der South China Morning Post und auch für die Deutsche Zeit haben Sie schon mal geschrieben. Außerdem haben Sie mehrere Bücher verfasst, wie zum Beispiel die Ost-West-Dichotomie, Inside Peking University und Language Imperialism, The End of Translation. Meine erste Frage an Sie. Herr Pattberg, Sie leben nun schon seit 24 Jahren in Südostasien. Was hat Sie dazu bewogen, von Ihrer alten Heimat Deutschland wegzugehen? Und könnten Sie sich jetzt noch ein Leben in Deutschland vorstellen?
Ja, erstmal Ostasien, ne? Also China und Japan war ich. Und das ist aber weit genug weg, ne? Das ist der weite Osten,
das ist sehr
auf
weit
der
weg.
Anderen Seite der Welt. Also ich bin ja ursprünglich von Hamm und dann nach Schottland und dann hinterher nach Peking und Tokio und Harvard. Und das hat sich so ergeben. Wenn Sie in der Akademie sind, Sie werden ja oft reisen müssen. Die versetzen Sie an verschiedenen Universitäten. Das ist mittlerweile Standard. Ne? Das ist nichts Besonderes. Und in Europa bin ich eigentlich unbekannt. In Deutschland, ich publiziere eigentlich gar nicht auf Deutsch, sehr wenig. In der Zeit habe ich mal was geschrieben, ne? Aber das ist schon Jahre her. Und auch meine Reichweite im Internet ist eigentlich eingeschränkt. Aber trotzdem kann ich sagen, also das, was ich schreibe, das ist schon recht einflussreich. Also wenn ich was schreibe, dann bewegen sich Dinge in China, im Zusammenhang mit China. Und ich hatte das große Glück, 2013 war sogar Xi Jinping auf meine Doktorarbeit aufmerksam geworden, also über den Shenzhen und die chinesischen Schlüsselterminologien. Ja, das mache ich hier in Ostasien.
Und können Sie uns, ich meine, Sie kennen ja das Leben aus Deutschland, das sicher auch seine Eigenheiten hat. Wie kann man sich das vorstellen? Führen Sie uns doch so ein bisschen ein, dass die Leute ein Gefühl bekommen, wie ist Ihr Leben so? Was sind so die großen Unterschiede zu Ihrem jetzigen Leben in Asien?
Naja, ich bin nun mal Schriftsteller und ich mache Philosophisches. Ich schreibe die ganze Zeit. Das ist sehr einsam, das können Sie sich vorstellen im Ausland. Zum Glück spreche ich fließend Chinesisch. Das war mir sehr hilfreich in China. Ich war 12 Jahre am Stück in China. Und jetzt lebe ich in Japan. Und da können Sie sich vorstellen, das ist ja auch angenehm. Japan ist sehr weit entwickelt. Im Moment geht es denen wirtschaftlich nicht so gut wie der ganzen Welt. Klar, aber hier lässt es sich gut leben. Sehr schön. Und das Großstadtleben ist wie Berlin und London auch. Da gibt es nicht so viele Unterschiede, würde ich sagen.
Ich meine, die Sicherheit ist ein großer Unterschied, oder?
Oh ja, ja. Tokio ist ja übermäßig sicher, ne? Also hier gibt es so viele Regeln. Manchmal ist das richtig unheimlich, ne? An was man sich alles halten muss.
Ja. Ja. Würden Sie sagen, das ist insgesamt ein ruhigeres, beschaulicheres Leben in Japan als beispielsweise davor in China?
Das sind zwei völlig verschiedene Kulturen hier, wirklich. Und es ist überschaubar hier. In Japan ist es überschaubarer. Die sind saturiert, ne? Also saturiert, die haben wahrscheinlich ihre Höhen schon erreicht, während China noch fleißig nach vorne prescht. Und damals kam mir China schon vor wie der Wilde Westen. Hatte das Glück, dass ich ja in den Nullerjahren auch da war in China und das war wie der Wilde Westen. Da gab es gar keine Regeln, ne? Die sind nach vorne geprescht, da war das Geld da. Und Japan ist schon seit 30 Jahren sozusagen in der Stagnation begriffen. Ne? Mhm. Hier hat sich eigentlich nichts geändert.
Mhm. Also gesättigt.
Ja.
Bleiben wir doch gerade mal bei China. Wenn Sie jetzt die letzten, sagen wir mal, 20 Jahre zurückschauen, wie würden Sie die damaligen chinesisch-deutschen Beziehungen beschreiben von vor 20 Jahren und wie die aktuellen?
Also 20 Jahren, das sind dann die Nullerjahre, ne? Das war das goldene Zeitalter. Also, dass ich das erleben durfte, da bin ich auch dankbar. Also, mein Gott, grüne Neune, was haben wir da alles gemacht? Also, 2003 waren damals 5.300 deutsche Unternehmen in China tätig. Die meisten davon in Shanghai. Shanghai war immer der Einschlagort, der Einfallort der Deutschen. Die hatten zwar die hatten auch Außenstützpunkte in Peking, ne? Aber Hauptdestination der Deutschen war immer Shanghai. Da wurde das Geld verdient. Und da ging die Post ab. Also als ich dann in London und Berlin zwischendurch war, habe ich immer Depressionen gekriegt und wollte wieder nach Shanghai zurück. Die haben da mehr Hochhäuser als New York gehabt schon. Ne?
Und, wirklich?
Okay. Ja. Und ja gut, ich war beim Max-Planck-Institut mit den deutschen Außenhandelskammer. Ich kenne die ganzen Leute da in den Botschaften und so. Shanghai war toll. Wir hatten damals in ganz Shanghai 8.000 Deutsche. Hört sich viel an, ist aber sehr übersichtlich. Also die kennen da wirklich nach der Zeit jeden. Und die wollten auch gar nicht mehr weg aus China. Die haben gutes Geld bekommen in China. Und die haben natürlich, wenn die zurückberichtet haben nach München und Berlin und Hamburg, haben die immer so ein bisschen geheuchelt. Und dann haben sie gesagt, ja, also China ist schmutzig, rückständig, die klauen ja alles, die essen ihre Hunde. Und das war alles, natürlich alles Blödsinn. Ne? Die haben so ein bisschen geflunkert, weil sie nicht wollten, dass noch mehr Deutsche kamen. So war das. Ja, also da hatten wir ein Geheimnis. Ja, und dann will man das nicht teilen. Ne? Das ist immer so. Gut, und in Peking war es anders. Sie müssen sich vorstellen, Peking ist sehr politisch. Ganz anders als Shanghai. Und die Leute sehen auch anders aus in Peking. Da, die haben da aus der Mongolei die Leute und so, aus dem eisigen Norden und so. Die sind auch größer, die Chinesen. Und so ganz anders, sehr politisch, sehr cool. Und da war ich ja nur an den Universitäten. Und da hat man also wirklich die Staatsmänner der Welt gesehen. Da haben sich Milliardäre die Klinke in die Hand gegeben. Und ich hatte damals täglich E-Mails von Kulturschaffenden aus ganz Europa, die sich die Hände abgeschnitten hätten, nur um mal hier zu sein an der Peking-Universität oder der Tsinghua-Universität. Das ist MIT des Chinas. Ne? Also die beiden Universitäten gucken sich genau gegenüber an. Die sind im selben Distrikt. Es gibt in Peking einen Universitätsdistrikt, der hat 140 Hochschuleinrichtungen. 140. Und 40 davon sind echte Hochschulen. Kann man sich gar nicht vorstellen in Deutschland. Ne? Unglaublich. Und da hat man dann, ich habe Mark Zuckerberg da gesehen, Henry Kissinger, Dick Cheney, damals der Vizepräsident noch, die Obamas waren da und das war alles so weltoffen, das ist ganz toll gewesen. Und meine Professoren, das waren alles Germanophile, die hatten damals, die waren in Heidelberg, die waren in Freiburg, hatten die studiert, die haben alle Deutsch gelernt. Aber das müssen die sowieso in der Buddhologie, Sanskrit, Kulturwissenschaften, wissen Sie, Die kannten alle Marx, Hegels, Weber, Humboldt, das kannten die alles. Aber dann kam dann so nach 15, 20 Jahren, oder jetzt, sag mal so 2015, irgendwann haben wohl die Amerikaner gesagt, jetzt ist Schluss, entweder wir kriegen den Markt in China oder wir schlagen alles kaputt. Und Deutschland musste nachziehen. Und dann fingen sie an mit den Schmutzkampagnen. Ne? Alle Chinesen sind Spione. Dann haben sie die Frauen kontrolliert, die Chinesischen, die nach Deutschland wollten. Dann haben sie die Studenten aus China, die nach Deutschland wollten, praktisch ausgezogen da. Ne? Die mussten alles hinterlegen. 3 Monate Monatsgelder, wenn die mal nach Deutschland vorbeischauen wollten und so weiter. Alles Blödsinn. Und dann haben sie angefangen zu reden über Konzentrationslager mit VW-Volkswagen in Xinjiang, Tibet, Versklavung, Hongkong, die wollen sie da unterdrücken und so. Dann fing das alles an mit diesen bösen Geschichten. Ne? Und das war die Kehrtwende.
Sagen Sie, das fing an, weil diese Begebenheiten anfingen oder das fing an, weil es Ihrer Meinung nach Propaganda ist?
Das ist alles Propaganda. Die haben einfach gesagt, jetzt auf Konfrontationskurs, jetzt oder nie. Wissen Sie, ich habe nur Kultur gemacht. Politik ist ja gar nicht mein Ding und Wirtschaft auch nicht. Aber ich habe natürlich mit denen da zusammengesessen. Der Francis Fukuyama hat doch damals da in einer Stanford-Universität hier das Ende der Geschichte ausgerufen. Ja, der hat ein Buch verfasst, The End of History, das Ende der Geschichte. Mhm. Und das hat er natürlich damals von dem Hegel geklaut. Ne? Der hat das auch schon geschrieben. Der hat auch schon gesagt, die Geschichte ist zu Ende, weil der Westen hat gewonnen. Und die haben irgendwie gesagt, China muss sich jetzt umfallen lassen, umschmeißen, wir gehen da rein. Und das hat China nicht gemacht. Und dann haben sie irgendwann gesagt, jetzt ist zu Ende. Jetzt kommen wir mit Peitsche und jetzt lassen wir alles zusammenfliegen. Was wir nicht haben können, das machen wir kaputt in China. So war das, glaube ich, aus meiner Sicht.
Herr Dr. Pattberg, bei uns in Deutschland sind ja am 23. Februar die Wahlen für viele Leute Entscheidungswahlen, weil es in der deutschen Wirtschaft ja alles andere als gut läuft und egal wo man hinschaut, wir haben Schließungen, Entlassungen und so weiter. Also das Land hat sich selbst deindustrialisiert. Und im aktuellen Wahlprogramm der FDP steht unter dem Punkt Beziehungen zu China anpassen, folgendes Zitat: Unter Xi Jinping hat sich China zu einem systemischen Rivalen entwickelt. In der medialen Berichterstattung hierzulande kommt die Volksrepublik eigentlich überhaupt nicht gut weg. Wie wird das in China wahrgenommen? Sieht man in Deutschland und der EU, sieht man das als systemischen Gegner oder Rivalen?
Die FDP, ne? Also ich kenne die FDP jetzt nicht. Wir haben in Deutschland ein Regime, eine Regierung, die BRD. Das ist es. Und was da jetzt für Parteien sind, das ist ja eigentlich egal, von auch Chinas Sicht auch. Ne? Es gibt nur eine Regierung, einen Ansprechpartner, das ist die BRD. Und das ist eigentlich die große Sicht, die holistische Sicht, übrigens auch aus den USA. Sehen Sie, nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Deutschland ja aufgeteilt in zwei Puppenregime. Ist doch einfach, das wissen wir alle. Das eine war die DDR unter dem Scheffel der Sowjetunion und das andere ist die BRD, erst unter den Alliierten und dann unter der Besatzungsmacht USA. Und so operieren die jetzt weiter, ne? Die DDR haben sie eingestampft, aber die BRD halt nicht. Da gab es kaum Änderungen, so sehe ich das. Und das belastet Deutschland. Wir müssen immer mit den USA mitziehen, was sehr schade ist. Also ich habe das ja gerade alles beschrieben. Also Deutschland hat einen Reibach gemacht, wirtschaftlich auch, von China. Und ich verstehe nicht, wie man das alles umwerfen kann. Das weiß ich nicht, da komme ich nicht hinterher. Und die haben ja nicht nur die Wirtschaft eingerissen, auch das Kulturelle und Kulturarbeit und so. Das belastet ja uns Wissenschaftler an den Hochschulen. Das macht keinen Spaß, wenn die alles kaputt schlagen wollen. Also das Außenministerium der BRD hat in 2020 während der Corona-Pandemie ein Strategiepapier entworfen, das Außenministerium. Und da haben die gesagt, weg von China hin zu den Anrainerstaaten, also Japan, Taiwan und sogar Indien. Ne? Und das haben die wirklich gemacht. Also die haben es einfach so gesagt. Und das, für mich ist das toll. Ich bin jetzt in Japan. Jetzt kriegen wir endlich mal einen Boost. Ich liebe das. Ne? Also die sollen ruhig deutsch-japanische Beziehungen natürlich aufpäppeln. Wir alle wünschen uns das. Aber weg von China, ganz weg, muss nicht sein. Ne? Und ein Jahr darauf, dann hat die BRD selbst, also die Bundesregierung verkündet, das war 2021, die wirtschaftliche Decoupling, also die Entkopplung von China. Und das war dann der Kriegskurs sozusagen. Also kein kalter Krieg, kein heißer Krieg, sondern Wirtschafts- und Informationskrieg. Und Deutschland ist nun mal unter der US-Besatzung, ist auf diesem Kriegskurs. Und zwar nicht nur gegen Russland, sondern auch gegen China.
Ich meine, ja, die Russen und die Chinesen sind ja immer engere Verbündete. Und nachdem wohlgemerkt die Amerikaner den Deutschen den Befehl gegeben haben, Sanktionen auf Russland aufzuerlegen, die keinem Land Europas auch nur annähernd so sehr geschadet haben wie Deutschland selbst, auch nicht den Russen, sondern den Deutschen. Seitdem ist unsere Wirtschaft im Niedergang, weil wir keine günstige Energie mehr aus Russland beziehen können. Das sind klare Befehle aus den USA gewesen, denn seitdem verkaufen wir das sogenannte LNG, Liquefied Natural Gas, also Flüssigerdgas, zu 3- bis 4-fachen Preisen, die wir davor bezahlt haben, bei den Amerikanern ab. Mal eine weitere Frage an Sie, Herr Dr. Pattberg. Am 13.09., also den 13. September 2024, hat die deutsche Fregatte Baden-Württemberg mit ihrem Begleitschiff die Straße von Taiwan durchquert. Nach geltendem internationalen Seerecht ist das zwar erlaubt, aber bei der chinesischen Regierung kam das dennoch nicht besonders gut an. Einige Monate zuvor waren die Amerikaner mit dem Zerstörer USS Halsey an die Paracel-Inseln vorbeigefahren, wo die Chinesen einige Militärstützpunkte haben, was ebenfalls als Provokation wahrgenommen wurde. Wie werden solche Aktionen in China bewertet? Fühlen sich die Chinesen, das chinesische Militär dabei herausgefordert?
Also ja, deutsche Kriegsschiffe an der Küste China, das ist problematisch. Ne? 2024, richtig, das war letztes Jahr. Aber 2021 war, glaube ich, auch schon die Fregatte da. Das ist alles symbolisch, symbolische Politik. ist nicht so gut, weil Sie müssen sich vorstellen, ich verstehe, dass unser Außenministerium, das sind sehr kluge Leute. Glauben Sie nicht, dass wir keine China-Experten im Außenministerium hätten? Also Sie sind sehr gut drauf. Und auch, Sie sagen, der Wirtschaft geht es sehr schlecht zwischen den beiden Ländern, da stimmen wir überein, aber nicht den Kulturwissenschaften. Es gibt noch Austausch. Also die Leute sind nicht alle ausgeschaltet und abgeschaltet. Und die verstehen auch was von Geschichte. Also wissen Sie, Deutschland war schon immer im Krieg mit China vorher. Wir haben an beiden Opiumkriegen gegen China teilgenommen. Das war 1840 und zweite Mal 1858 haben wir Kriegsschiffe damals nach China entsendet. Und wir halfen den Briten und Franzosen ja auch, den Sommerpalast in Peking niederzubrennen. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Das haben die Chinesen nie vergessen. Und es ging immer weiter. Ich kann die Zahlen nennen. Wir hatten 1861 hat China ja sich beugen müssen den westlichen Alliierten und Territorien abgeben müssen. Jetzt muss man sagen, dass das Deutsche Kaiserreich damals nicht so stark militärisch vertreten war. Aber wir haben immerhin den Briten und Franzosen immer beigestanden. Und dann 30 Jahre später war es soweit, dann sind unsere Kaisertruppen in Qingdao einmarschiert und bumm, hatten wir eine deutsche Kolonie in China. Das wissen die wenigsten, muss man sich daran erinnern, wir hatten damals China teilkolonialisiert. Kriegsschiffe in China ist ein ganz schlechtes Signal. Und es geht ja noch weiter. Also in den Weltkriegen hat Deutschland zwar nicht aktiv gegen China gekämpft, aber wir haben Japan unterstützt und wir haben Japan zugesprochen, die echten legitimen Regierungen zu sein in der Mandschurei, die die Japaner eingenommen hatten, und Taiwan. Taiwan, da kommen wir bestimmt noch drauf zurück. Also Taiwan ist ja wichtig. Die Deutschen haben gesagt, gut, die Japaner im Osten können Taiwan haben. Und das geht ja auch nicht, ne? Und daraufhin hat ja China zweimal den Deutschen den Krieg erklärt, im Weltkrieg I im August 1917 und Weltkrieg II war dann Dezember 1941, hat China den Deutschen Krieg erklären müssen, ne? Zwangsläufig gegen Japan und weil Deutschland und Italien Verbündete waren. Also wenn wir jetzt wieder ein Kriegsschiff schicken an die Küste China und Frau Baerbock da ihre Symbolpolitik machen will, ist das erstmal nicht gefährlich. Keine Frage, es ist nicht gefährlich. Die Beziehung steht. Noch ist nicht alles gefallen. Aber es ist ein sehr böses Signal, nicht wahr? Und noch was. Also Frau Baerbock war ja zweimal in China, Entschuldigung, einmal in China, was ich verfolgt habe. Und zweimal mittlerweile in Tokio. Da hat sie sich einen Schnitzer geleistet. Ne? Die hat vergessen, dass wir eigentlich schon mal Soldaten an den Grenzen Chinas hatten. Wir waren noch immer Afghanistan. 10 Jahre lang. Am Hindukusch. Und der Hindukusch, das wusste sie nicht, ne, hat sich einen geleistet. Der Hindukusch grenzt an China. Die Chinesen konnten deutsche Soldaten an ihrer Grenze sehen. Ne? Ja, das ist wichtige Symbol. Und noch.
Ich glaube aber damals, da wurde die Demokratie doch, glaube ich, an den Hindukusch gebracht und Frau Baerbock führte ja dann auch feministische Außenpolitik ein. Ich denke, das sollte doch etwas bereichernd sein für die Chinesen, oder?
Ich bin sehr kritisch über Frau Baerbock. Aber sie will natürlich einen reißen, die will ja Aufmerksamkeit, ganz klar. Ne? Und es war ja nicht nur übrigens das Kriegsschiff, was da zweimal hergereist ist vor der Küste China. Die haben ja auch den Eurofighter, hat ein deutscher General über den Fujiyama hier in Japan fliegen lassen, als Zeichen des Bündnisses der BRD mit Tokio gegen China. Ja, das ist harter Tobak.
Okay, also wir fassen mal zusammen. Es gibt aus Sicht der Chinesen so einige Provokationen als auch Geschichtsvergessenheit, die nicht unbemerkt geblieben sind. Kommen wir mal zu einem sehr aktuellen Thema, das der Russen und der Chinesen in einer Kooperation. Russland und China haben ja seit geraumer Zeit deutlich engere Beziehungen zueinander als noch vor 2 oder 3 Jahrzehnten. Und das nicht nur im Zuge der sogenannten BRICS-Staaten. Wie wird eigentlich in China der Ukraine-Krieg dargestellt als bestialischer Angriffskrieg eines furchtbaren Diktators? So wird das bei uns zusammengefasst. Oder hält man sich neutral oder sogar pro-russisch?
Also aus den Leitmedien in China, die verurteilen den Krieg alles, die finden das auch nicht gut. Aber sie werden halt zum Bündnis mit, nicht Bündnis, es ist ja kein Bündnis, es ist einfach nur ein Zusammenhalten. Ne? Das war schon immer so in der Geschichte. Die haben sich zwar immer wieder verkracht, aber die müssen zusammenhalten. Denn wir dürfen ja nicht vergessen, also Frau Baerbock hat es ja wieder auf den Punkt gebracht. Sie hat ja gesagt, wir damit meinte sie NATO, das NATO-Bündnis, sind im Krieg gegen Russland. Das hat sie ja mal losgelassen, diesen
Korrekt.
Satz.
Ja.
Und jetzt haben wir auch wieder unter der Federführung von Frau Baerbock, die hier in Japan war. Ich bin ja in Tokio, kriege das ja mit hier, die deutsche Gemeinschaft. Unter der Federführung von Baerbock haben die in 2022 eine NATO-Task Force, also eine Sondereinheit hier eingeführt für die Verteidigung auf hoher See. Also ein NATO, das ist ja Nordatlantik, Pakt Osterweiterung gegen China in Japan. NATO ist sehr, sehr weit weg vom NATO-Kernland, nicht wahr? Und jetzt schaukeln die Chinesen praktisch mit Russland ganz nah an der NATO-Wand. Ganz klar müssen die jetzt zusammenhalten, irgendwie, ne?
Sie sagen also, das wird durchaus als Bedrohungssituation wahrgenommen. Ja,
Ja,
ich
ja, ja.
denke, das äußern die Chinesen ja auch ziemlich klar. Wenn in Deutschland über China berichtet wird, wird oft der Eindruck eines autokratisch geführten Staates vermittelt, in dem die Freiheitsrechte des Einzelnen keine große Bedeutung haben. Wo überall Kameras mit Gesichtserkennung aufgestellt sind und ein Social Credit System dafür sorgt, dass sich alle korrekt verhalten. Das wäre jetzt mal eine Frage, die mich ganz persönlich auch interessiert. Wie steht es eigentlich um Ihren Social Credit Score?
Die haben das erfunden, ne? Das Social Credit Score, was soll das sein? Die haben das erfunden.
Ich nenne mal ein Beispiel. Es wird behauptet, dass beispielsweise, wenn einer über die rote Ampel läuft und der soll nicht über die rote Ampel laufen, dann bekommt er einen Abzug seines Social Credit Scores und dann, wenn er einen zu niedrigen Score hat oder zu viel, also sprich, wenn er außerhalb der Norm geht, dann hat er Einschränkungen. Er darf beispielsweise nicht mehr ins Ausland reisen und so weiter. Sagen Sie, das existiert nicht?
Nein, 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 nee. Das sind große Übertreibungen. Das ist erfunden. Aber da muss ich jetzt, ja gut, jetzt geht Kulturwissenschaft. Jetzt muss ich einmal ausholen. Also wir reden hier von, das ist böse, ja. Das ist jetzt Satanismus. Ich muss das jetzt einfach mal sagen. Das ist Satanismus. Das müssen die Leute verstehen. Es ist ja auch so, dass wir spirituellen Krieg haben, ja. Das ist eine widerwärtige Berichterstattung über China. Und das ist Exzess. Und da sind wir jetzt ja wieder. Der Exzess, das ist Exzess. Das ist wieder 666, ne? Ich sage immer 6 Exzess, ne? Das ist ja Excessum in Latein. Das sind die Sozialisten, Zionisten, Satanisten. Das ist das Zeichen des Biest. Ich erkläre Ihnen das mal. Das sind jetzt wirklich Wortzaubereien. Das sind die Satanisten, die gehen nach China und sehen Harmonie und Wachstum und Balance in China. Das ging zu lange gut und jetzt wollen sie es kaputt machen. Und jetzt von der chinesischen Sicht, ne? Also jetzt kommen die. Wir hatten ja gerade darüber geredet, Kolonialismus in China, wie die China fertig gemacht haben. Wir machen jetzt genau dasselbe nochmal, weil es damals ja auch geklappt hat. In der Metaphysik, in der Philosophie griechisch kennen wir, dass Exzess alles ist, was über 5 ist. Das ist Übermaß, das ist gegen die Harmonie und gegen die Ordnung. So, Sie können mit 5 alles erklären. Ich komme gleich darauf, was ich damit meine. Also 5 ist das goldene Ratio bei den Griechen. Und das ist auch die Folge von 5 in der Mathematik. Das ist die Fibonacci-Folge, ne? Sie können mit der 5-Folge, das ist 1, 1, 2, 3, 5, können Sie die Welt erklären. Das ist Metaphysik, das ist die ganze Welt. Alles darüber hinaus ist Exzess, kann weg. 6 ist zu viel, 6 ist Exzess, 6 ist überflüssig. 6, 6, 6 ist Exzess. Jetzt sage ich mal was. Die USA entsenden Pressesoldaten nach China. Die entsenden Einheit, ich sag's nochmal. Die entsenden Einheiten, Taskforce, Kommandos von Journalisten und Agenten und Pressesoldaten nach China, um hier zu übertreiben, zu sabotieren und zu unterwandern, wo sie nur können. Das ist kein Geheimnis mehr. Sie kennen diese ganze Entwicklung, CIA und USAID und was es da alles in Europa gegeben hat. Das gibt es hier auch. Und das weiß ich, ne? Ich hatte damals das mal so ein bisschen erforscht. Ich war an der Harvard, meine Kollegen waren alle Harvard. Und dann kommen die Journalisten, alle CIA, alle Harvard. Mein Direktor war CIA. Die ganzen Top-Professoren, brauche ich keine Namen nennen, das ist bekannt, haben früher oder später mal für den Staat gearbeitet, für den CIA. Und deswegen kenne ich so diese satanistischen Rituale, wie die das machen. Die Chinesen haben sowas gar nicht. Wenn Sie mich immer fragen, ich werde oft gefragt, was sagen denn die chinesischen Zeitungen? Die müssen ja auch so böse sein, sind die nicht? Hier gibt es sowas nicht. Die haben ja Harmonie. Wenn ich hier chinesische Zeitungen setze, ich sehe nichts Bösartiges gegen Deutschland. Nichts. Auch nicht gegen die USA. Nichts Bösartiges. Die haben ihren Konfuzianismus. Die haben ihr Konfuzianismus ist Zhi, Yi, Li, Ren und Xin. 5 kardinale Tugenden. Wu Chang nennt sich das. Das sind die 5 Konstanten. Und das geht immer weiter. Das glaubt ja keiner, aber das können Sie alles nachgucken. Die fünf
Hm.
menschlichen Beziehungen in China sind Eltern, Kind, Ehefrau, Ehemann, Geschwister, Freunde, Herrscher, Untertan. Fünf, nicht sechs. Warum nicht sechs? Weil sechs ist Fremdherrschaft.
Aber Herr Dr.
Sechs
Bergberg, noch
ist
mal
zu
ganz
viel
kurz,
gegen die
noch
Harmonie.
mal.
Das ist der ausländische Teufel, okay?
Okay, also jetzt hatten wir hier vieles, sage ich immer, mit reingeworfen, Satanismus. Jetzt noch mal die Frage. Sie sagen, es gibt in China kein Social Credit System.
Nein.
Dann frage ich mal ganz direkt, kann ja sein, dass es bei anderen. Haben Sie, wenn Sie über die rote Ampel laufen oder wenn Sie Dinge machen, die gegen die Norm gehen, bekommen Sie dann einen Abzug auf ein Social Credit System? Ja oder nein?
Nein, nein, das gibt es nicht. Sie können das aber jederzeit anders deuten. Sie können ja auch sagen, in Deutschland, wenn Sie bei Rot über der Ampel gehen und da sieht Sie einen Ordnungshüter, einen Beamter, dann kann
Ja.
der kann Sie ja theoretisch, der kann Ihnen Bußgeld geben, ja? Und dann sage ich, ja,
Korrekt.
jetzt haben Sie ein Bußgeld, das wird vermerkt. Nächstes Mal, wenn die Polizei kommt, kennen die Sie, weil Sie im System sind. Deutschland hat ein soziales Kreditsystem. Sehen Sie, Sie können das alles auslegen. Ich sage es noch.
Ja, aber dann darf ich darf deswegen ja nicht, also ich möchte das nur mal klarstellen. Es ist, ich kann 100 Strafzettel kriegen und so weiter, das ist alles ganz richtig, da muss ich zahlen, aber ich werde dadurch in meiner Bewegungsfreiheit nicht eingeschränkt. Ja, also mir ist das in Deutschland nicht bekannt. Außer ich zahle meine Rechnungen natürlich nicht, dann könnte das schon so sein. Also, aber uns wird gesagt, dass es ein Sozialkreditsystem gibt, das dazu führt, dass die Bevölkerung erzogen wird durch Erleichterungen auf der einen Seite, Bestrafungen auf der anderen Seite. Und Sie sagen, das existiert so in dieser
Nein,
Form
das
nicht.
existiert nicht. Ihnen wird ja auch alles andere gesagt. Die erzählen ja Geschichten, die erzählen Ihnen, das sind Konzentrationslager in Xinjiang und
Korrekt.
Tibet wird unterdrückt, die fressen alle ihre Hunde auf und was haben wir noch? Und Hongkong wurde ja unterdrückt, das war ja in den Händen der Briten, ne? Das haben die jetzt wieder befreit. Aber sehen Sie, das sind doch alles diese, wie sagt man, Narrative, ne? Die erfinden das aus der Luft heraus. Das müssen die Leute endlich realisieren. Ich meine, mittlerweile ist es ja in Europa angekommen, dass die Medien alles. Die erfinden ja diese Stories, ja wa? Und es gibt dann halt professionelle Einrichtungen, die diese Stories dann halt richtig, richtig in die Welt blasen. Und dagegen können sie sich nicht wehren. Das ist Bösartigkeit, Böshaftigkeit. Und das machen die halt
Also,
gegen China. Ne? Das ist so.
es geht darum, dass die laut Aussagen unserer Medien, aber international, die beispielsweise die muslimischstämmigen Uiguren in Umerziehungslager strich Konzentrationslager, ich weiß nicht, ob ich diesen Begriff hier verwenden wollen, aber auf jeden Fall mal in Umerziehungslager gebracht werden, von denen sie dann quasi von ihrem Glauben, dem muslimischen Glauben, wegkommen, um ja quasi die Herrschaft und Obrigkeit Chinas zu akzeptieren.
Genau. Ja, genau. Also ich habe ja mit Muslimen zusammen studiert in Peking. Wir haben jede Universität in China hat eine eigene Kantine für Muslime, Halal Food. Wir haben einen ganzen Stadtteil in Peking, da leben 200.000 Muslims. Die größte Moschee in Peking, ne, in ganz Asien steht in Peking, die größte Moschee. Ich habe das alles, ich habe ein Video gemacht, ich bin nach Xinjiang gefahren. Die erzählen ihnen einen Blödsinn, ne? Und dann verwickeln die natürlich VW da noch mit da rein. Ne? Die VW-Leute, die Deutschen haben da hinten da die Lager gebaut und nehmen die Arbeiter da hinten raus und so. Sie können sich dagegen nicht wehren. Auch wenn sie Gutes für China wollen, dann kommen diese Geschichten halt. Ne? Es gibt die verrücktesten Geschichten. China hat keine Demokratie. Das Wort Demokratie ist in der Verfassung Chinas. Zig Male taucht das auf. Das ist hier Minzu. Ne? Natürlich ist alles eine Demokratie. Dann wird immer behauptet, die haben keine Demokratie, da kann das Volk überhaupt nicht regieren. Aber Deutschland hat eine Demokratie, ja sicher, ja richtig. Sehen Sie, das sind alles Zaubergeschichten. Und ja, das betreiben die hier in China. Es ist sehr schade, ja.
Okay, kommen wir mal zu einer weiteren Frage und zu einer sehr auch hier im Westen recht prominenten Person. Das ist Jack Ma, der Gründer der Online-Plattform Alibaba. Hatte 2020 die chinesische Staatsführung eigentlich eher so in einem Nebensatz kritisiert. Das war für mich gar nicht mal so eine direkte Kritik. Und ist dann plötzlich für einige Zeit verschwunden gewesen. Niemand wusste, wo er war. Daraufhin wurden die wildesten Spekulationen in die Welt gestreut. Und auch andere Unternehmer wie der Fondsmanager Zhao Jinjua, ich hoffe, ich spreche das halbwegs korrekt aus, oder der Immobilienunternehmer Ren Jiangjing sind auch nach Kritik an der Staatsführung ja, aus dem Weg geräumt worden. Das spricht jetzt aus der Sicht der westlichen Welt nicht gerade für Demokratie und Freiheit.
Naja, also der Jack Ma, der war nicht verschwunden, der war hier bei uns, ne? Der war hier an unserer Tokio-Universität, im Exil, ne? Den kenne ich. Der war ja an der Tokio-Universität und wollte so ein Sabbatical machen, ne? Man muss so ein bisschen ins Exil dann gehen. Der wollte jetzt so einen Privatkurs für schwerreiche Japaner anbieten, ne? An der Tokio-Uni mit dem tollen Namen. Und das ging nicht, weil die Tokio-Universität ist staatlich. Die muss offen sein für die, wie sagt man, fürs Public, ne? Muss die offen sein. Der kann ja nicht Privates abziehen an der Tokio-Universität. Und dann haben sie ihm hier, dann haben sie so eine Art Masterclass eingerichtet. Und die Teilnahme musste kostenlos sein. Aber der braucht das Geld ja eh nicht, ne? Ja gut, aber wissen Sie, ich habe viele Milliardäre schon getroffen. Damals Liang Wengen, das war damals der reichste Mensch in China. Der hat immer mit uns da an der Peking-Universität, die haben 5, 6 Hotels, die haben, im Lakeview Hotel haben wir immer zusammen gegessen. Also die CEOs, Jack Ma, Liang Wengen, also die ganzen CEOs im Osten und auch im Westen, das sind politische Posten, okay? Auch in Deutschland. Die müssen sich an den Verhaltenskodex halten. Deswegen kriegen sie ja nie was zu hören von deutschen CEOs irgendwo. Das sind politische Posten, die müssen sich sehr zurückhalten. Und das darf man nicht vergessen. Also wenn ein deutscher CEO mal in Ungnade fällt, dann wird er halt entfernt. Aber wenn ein chinesischer CEO in Ungnade fällt, dann kommen die globalen US-gesteuerten Medien und machen daraus natürlich eine Teufelsküche, ne? Die böse China-Party hat den da einfach gegen die Menschenrechte oder so abgeführt oder was oder ins Ausland gedrängt oder so. Ne? Die wird sehr übertrieben. Mhm. Aber grundsätzlich muss ich sagen, dass diese CEOs, sagen wir mal die Oligarchen, ja, Ren Zhixiang und Xiao Jianhua, wie Sie gerade erwähnt haben, das sind eigentlich keine Menschen des Volkes. Ne? Das sind irgendwie fast schon Außerirdische. Die haben ihre eigenen Spielregeln. Wenn die reisen, die gehen auch durch spezielle Pässe dadurch, ne? Die stehen eigentlich schon über den Diplomaten teilweise schon. Ne? Also wie gesagt, das sind keine normalen Menschen, ne?
Meine letzte Frage an Sie, Herr Dr. Pattberg. Die deutsche Innen- und Außenpolitik geht ja in den letzten Jahren auch aus deutscher Bürgersicht einen sehr sonderbaren Weg. Die eigene Wirtschaft wird durch ein Verbrennerverbot, hohe Regulierungen sowie hohe Energie- und Steuerabgaben sabotiert. Und wenn islamistische Gefährder oder vermeintliche Schutzsuchende Frauen und Kinder umbringen, wird am nächsten Tag gegen rechts demonstriert, was wiederum, wie wir jetzt wissen, von staatlicher Finanzierung oder durch staatliche Finanzierung geschieht. Also nimmt man diese Ereignisse in der chinesischen Öffentlichkeit, in den chinesischen Medien wahr? Nehmen Sie diese wahr und wie denken Sie darüber?
Wie gesagt, also ich glaube, China hat keine Möglichkeit, auch gar keine Zeit, das ins Detail, welche Partei da was organisiert oder so. Ich weiß, Sie wollen vielleicht auch über die AfD sprechen oder so, die Oppositionspartei in Deutschland so.
Es ist vollkommen frei.
Ja, also meines Wissens nach hat China sich nicht in die deutsche Politik eingemischt jemals. Das machen die Chinesen nicht. Das ist auch eine Schwäche. Das kann aber auch gute Seiten haben. China hat sich nie in die deutsche Politik eingemischt. Die waren damals vielleicht positiv bei der Wiedervereinigung Deutschland. China war ja in der UN, ja, die haben ja einen wichtigen Posten in der UN und die haben nichts dagegen gehabt. Das wäre sehr erfreulich. Es wäre sehr erfreulich, wenn Deutschland auch bei der Wiedervereinigung mit Taiwan dabei wäre. Ne? Das denken die Chinesen. Aber im Großen und Ganzen hat sich China nie eingemischt. Also die Chinesen, die haben den Helmut Kohl damals als großen Weisen gefeiert, als großen Riesen, als großen Weisen. Den habe ich damals in Shanghai getroffen, den Kohl. Da war er kein Bundeskanzler mehr, aber der wird halt hier als goldener Junge gehandelt. Ne? Also so unglaublich, eine richtige Anbetung. Können Sie sich nicht vorstellen, was da für eine Ehrerbietung kam. Ne? Die Hallen voll gefüllt, wie sie den reingetragen haben, da in Shanghai, Fudan-Universität. Ganz toll, ganz toller Mann. Gut für chinesische und deutsche Beziehungen. Und der Gerhard Schröder, der hat einen draufgelegt. Ne? Also der Gerhard Schröder hat den Außenhandel mit China verdoppelt. Verdoppelt. Das hat der gemacht. Das war sogar noch ein bisschen mehr. Der hat damals gesagt, wir wollen das 30% erhöhen und dann war es auf einmal bei 50%. Also das war der Goldjunge. Toll, ganz tolle Beziehung. Und Angela Merkel war ja immer Kommunistin. Die war ja 12 Mal hier in China. 12 Mal. Und aber unter Merkel wurde China, das war 2015, zum größten Handelspartner Deutschlands. Also China war 2015 schon wichtiger wirtschaftlich als die USA oder Frankreich, ne, unser Lieblingspartner. Ist unglaublich, nicht wahr? Das, wenn man das mal hört. Ich weiß gar nicht, was sie gegen die Chinesen haben. Es ist wirklich ein verlässlicher Partner gewesen, ja? Okay. Und aber wie gesagt, das hatte ich am Anfang erwähnt, irgendwann war, da hat sich das Blatt gewendet. Irgendwann muss die USA gesagt haben, jetzt ist Schluss, ihr Deutschen da, kein Handel mehr oder übertriebenen Handel mehr mit China, ihr müsst euch von China abwenden. Das hatten die USA damals in den 80er Jahren ja auch mit der Bundesrepublik gemacht. Damals war ja alles japanisch bei uns in der Bundesrepublik. Wir haben ja Mangas gelesen, wir hatten da die ganzen Heidi und Vicky Animation und so, die waren alle aus Japan. Mein Vater hatte damals ein Teich mit Goldfischen, wir haben dann Toyota gefahren und so. Das wurde ja alles irgendwie eingedrosselt, eingestampft. Das machen wir jetzt mit China. Und jetzt macht unsere Bundesregierung, wie gesagt, diese militärische Manöver in Asien. Das ist eine totale Kehrtwende. So kennt man die Beziehung nicht. Ich hoffe, dass sich das wieder bessert. Und ja gut, jetzt die Frage, jetzt, ja gut, reden wir nicht weiter. Man soll ja nicht so pessimistisch sein, nicht wahr? Also wir haben vielleicht jetzt, wir haben jetzt die Neuwahlen, es kann ja viel passieren.
Ohne Frage, da soll jeder für seine Zukunft selbst seine Entscheidung treffen. Da wollen wir gar nicht Einfluss nehmen. Darauf, Herr Dr. Pattberg, ich fand das sehr, sehr offen gesprochen, sehr interessant. An die Zuschauer, schreibt das gerne mal in die Kommentare rein. Vielleicht leben ja auch ein paar von euch entweder in Japan oder in China und habt eigene Erfahrungen gemacht zu den Aussagen von Herrn Dr. Pattberg und schreibt mir gerne mal eure Erfahrungen rein. Ich fand es auf jeden Fall sehr interessant. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Dr. Pattberg.
Ja, danke auch.